Mega! Hey, schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Schön, euch zu sehen. Immer mehr jetzt. Ja, Hammerpredigtserie, Freiraum. Und ich wünsche mir so sehr für dich, dass Gott in deinem Leben immer mehr Raum bekommt. Nicht einfach, damit irgendwie, ja, mehr Jesus, mehr Gott, überall, wie auch immer. Sondern ich glaube, dass Gott so gute Dinge für dein Leben hat. Und ich glaube, dass je mehr Raum Gott in deinem Leben hat, und je mehr Raum du Gott in deinem Leben gibst, desto mehr liebt er es, diese Räume zu nehmen, zu erfüllen und dein Leben zur Erfüllung zu bringen, weißt du? Ja, deshalb lass uns jetzt zu Beginn noch beten, ne? Weil nicht ich will irgendwie jetzt zu dir reden oder wie auch immer. Mein Wunsch ist, dass Gott was in deinem Herzen anstößt, weißt du? Ich meine, das ist mein einziger Wunsch. Deshalb lass uns jetzt unser Herz aufmachen für Gott. Yes, Gott, wir kommen vor dich, vor deinen Thron, Gott. Ich danke dir, dass du hier bist, dass du hier im Saal bist, aber auch zu Hause im Foyer, wo auch immer wir das gerade anschauen. Gott, danke, dass du uns, dass du mich gerade im Blick hast. Und Gott, wir machen unser Herz auf für dich, für dein Reden. Und wir beten, dass du die nächsten Minuten dazu verwendest, zu uns zu reden. Danke, Gott. Amen. Hey, ich habe meine Frau Amelie, die hier vorne auch gerade so schön gesungen hat, ich habe die bei Adonia kennengelernt. Adonia ist so eine Musical-Freizeit, da waren wir als Mitarbeiter dabei. Und es funktioniert circa so, dass du am Anfang von der Woche 3 Tage lang mit 70 Teens Musical ein studierst und dann auf große Tournee gehst. Und da hast du so 4 Konzertorte, kommst immer mit deinem Bus dahin und dann darfst du am Abend dein Konzert geben und dann am nächsten Tag fährst du weiter. Und von Nacht zu Nacht mieten wir uns kein Hotel, weil so reich sind wir nicht. Also alle, nicht nur Amelie und ich, sondern wir sind bei Gasteltern untergebracht. Gasteltern heißt, das sind Leute, die sagen, boah ja, für eine Nacht mache ich mein Haus auf, mein Gästezimmer auf und ihr könnt bei uns übernachten. Und so auch eines Abends, Amelie und ich, waren fertig mit Konzert, haben abgebaut und sind dann los zu der Gastfamilie gefahren, kamen dort an und dann hieß es, ja, hier ist euer Gästezimmer oder hier könnt ihr schlafen. Und dann sind wir rein und ja, es war jetzt kein Hotel, war ein netter Raum. Ja? Haben wir da eben die Nacht verbracht, waren schon verheiratet, nicht, dass ihr euch fragt. Und am nächsten Morgen sind wir aufgestanden und hoch zum Frühstücken gegangen. Das ist immer so, am Morgen noch Frühstück, dann wieder zurück und dann geht's weiter mit dem Bus. So sind wir hochgelaufen. Ich habe schon gemerkt, als wir die Treppe hochgelaufen sind, irgendwas ist anders als sonst. Irgendwas ist anders an dieser Wohnung, als zumindest bei so anders als die Wohnungen, die ich bisher kenne. Und zwar war schon bei der Treppe, man musste sich so ein bisschen vorbeischlängeln und überall waren so Stapel voll mit Sachen und Bücher und Kartons, die rumstehen, teilweise offen, teilweise verschlossen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da alles rumstand. Ich hätte viel zu lange gebraucht, mir das alles anzuschauen. Auf jeden Fall kamen wir dann in den nächsten Raum. Es war wohl die Küche, Wohnzimmer, wie auch immer. Man wusste es nicht genau, weil jeder Raum sah eigentlich gleich aus, komplett voll mit Dingen. Und mit komplett voll meine ich nicht, da stand ein bisschen was im Eck, sondern ich habe nichts gesehen außer Sachen. Das war noch ein kleiner so ein Fußweg, wo du entlang laufen konntest. Ist gut, wenn man putzen muss, dann musst du nur den Weg entlang putzen und fertig. Und dann zum Küchentisch, ja, hier gibt's jetzt Frühstück. Okay, nicht so ein Küchentisch, wie ihr euch jetzt vorstellt, sondern der Küchentisch war komplett voll mit Sachen. Ein paar Sachen weg, dann ist Teller dahingestellt, ich mich davor gesetzt, lauter Sachen drumherum. Ja, wo ist denn die Butter? Ah ja, hier, ein paar Sachen weg. Und dann kam die Butter unten drunter raus. Ich wusste dann auch nicht, soll ich die jetzt nehmen oder? Ich weiß ja nicht, also haben die gerade gefunden? Sind mehrere Butter hier versteckt unter dem Tisch? Also immer, das ist die Spannung beim Essen, oder? Kennt ihr die Spannung beim Essen zwischen ehrlich und höflich? Es ist so eine gewisse Spannung, ja, wenn du was isst und es schmeckt dir nicht ganz so, ja, ist mal was Neues. immer so ein Thema. Und das lief dann schon alles ganz okay. Wir haben dann danach tatsächlich mitbekommen, dass die Veranstalter da schon nicht sicher waren, so mit der Family läuft es oder nicht. Deshalb wollten sie mal sichere Leute hinschicken, jetzt nicht unbedingt Teens, um das mal abzuchecken. Wir so, okay, danke. Bitte niemals keine Teens mehr hinschicken. Genau deshalb Ist gut, dass ich da eine gute Tat vollbringen konnte. Aber in der Vorbereitung auf diese Predigt, wo es darum geht, Freiraum zu schaffen, dachte ich an dieses Haus und dachte mir, da ist null Freiraum, das sollte aber Freiraum sein. Und ich habe mir gedacht, sieht's nicht manchmal auch so in unserem Herzen aus, dass lauter Dinge vollgestellt sind und wir eigentlich Sachen mal rauskicken müssten, damit wir neuen Raum haben. Und ich möchte heute mit euch zwei Räume anschauen, okay? Zwei Räume, wo ich glaube, dass wenn wir Raum für Neues in unserem Leben Gott geben oder diesen Raum aufmachen, dass es zwei Räume gibt, die oft ziemlich zugestellt sind. Und der eine Raum, ich habe den auch so genannt wie das, was ich dort gesehen habe, der Messi-Raum, ist nicht Lionel Messi. Es ist, wenn alles vollgestellt ist mit Sachen, der Messi-Raum. Und der Messi-Raum ist für uns heute der Raum der Verletzung. Okay? Sachen kommen in dein Leben und du wirst verletzt. Ja. Sagt hier mal jemand was zu dir. Und dann wirst du auf der Arbeit blöd angemacht, ne? Und dann auch noch in der Kirche vom Kleingruppenleiter, also dass er sich sowas erlaubt, ne? Und dann sagt er das bei der Predigt, das hat mich also richtig getroffen, ne? Und da, also hier ist noch diese Verletzung, es macht richtig Spaß, die Bühne zu verwüsten. Und da ist noch diese Verletzung, und dieser Raum wird immer vollgestellter. Den zweiten Raum, den wir heute anschauen wollen, ist die Dunkelkammer. Schlagzeug, finde ich, eignet sich da perfekt dafür. Diese Kammer hier, die Dunkelkammer. Die Dunkelkammer ist der Ort in unserem Herzen, wo Schuld reinkommt. Weiß nicht, ob du das kennst, wenn Schuld in dein Leben kommt, wegen irgendwas, wir lieben das, so okay, die Kammer auf, Schuld rein, gut, und abgesperrt wieder, bleibt im Dunklen, muss sich niemand zeigen. Schön im Dunkeln lassen. Und wir wollen uns heute diese zwei Räume anschauen und schauen, wie können wir dort neuen Freiraum bekommen? Was kann Gott da tun, dass wir dort Raum haben für Gottes Wirken? Und wir fangen mit diesem Raum hier an, okay? Und Verletzung, weißt du, Verletzung in deinem Leben wird sicher passieren. Es ist sicher, dass du verletzt wirst und übrigens, dass du verletzen wirst. Sicher, von deinem Partner, von Freunden, von Familie. Und übrigens auch von Kirche. Wenn du in der Chapel bist oder auch gerade zuschaust, weil du sagst, ich wurde von meiner letzten Gemeinde verletzt, deshalb bin ich jetzt mal hier. Oh, das ist so schön, der Worship und so, ganz toll, also wirklich. Ich kann dir sicher sagen, du wirst hier genauso verletzt werden. Sorry, bad news. Aber wir sind hier einfach nur Menschen, die Reich Gottes bauen, aber die nicht perfekt sind und deshalb verletzen werden. Übrigens bist du auch ein Mensch, der nicht perfekt ist und verletzen wird. So, wenn du hier bist, du wirst sicher verletzt werden, auch von deinem Partner, von wie auch immer, alle Ehepartner so. Stimmt. Und die Frage ist also nicht, werden wir verletzt, kommt dieser Mist in unser Leben, sondern wie gehen wir dann damit um? Was machen wir jetzt damit? Und ich glaube, dass es so zwei Reaktionen gibt, wie wir auf Verletzungen reagieren können. Oder es gibt bestimmt mehr, aber zwei wollen wir uns anschauen, okay? Zwei Reaktionen, wenn wir verletzt werden. Das erste ist Rache. Ich bin verletzt worden. Boah, jetzt gebe ich so richtig zurück. Jetzt zahle ich so richtig heim. Oder es wäre wie, keine Ahnung, wie zum Beispiel, Gabriel sagt hier oben immer irgendwas von Dortmund ist so gut und Bayern so schlecht. Und ich sitze dann drin und denke mir, das gibt Rache. Ja, jetzt Gabriel, ich zeig dir mal, wie aktuell die Tabelle aussieht, dann weißt Bescheid, ne? Das machen wir natürlich nicht heute. Machen wir doch. Das ist Rache, oder? Wir zahlen es dem anderen so richtig heim. Das soll doch mal gucken. Ich glaube, dass Rache wie Gift ist, was du selbst trinkst und wo du hoffst, der andere verreckt dran. Rache ist wie Gift, was du trinkst und hoffst, der andere verreckt dran. Das kommt in dein Herz und durchdringt dein Herz und bittere Gedanken kommen da rein und diese, diese Bitterkeit und dieses Gift kann richtig Herzen zerfressen. Manche Menschen sind so verletzt worden, so bitter geworden, dass du denen begegnest und dir denkst, was ist da denn passiert? Weil sich dieses Gift so ausgebreitet hat und so viel zerfressen hat. Das ist die eine Reaktion, Rache. Und die Bibel ist relativ klar, was es mit Rache auf sich hat. Das lesen wir in Römer 12, Vers 19. Liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen, ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Ich allein will die Rache übernehmen. Es ist nicht unser Job, Rache zu nehmen, weißt du. Wir sind nicht dazu gemacht, uns auf diese Position zu setzen. Wir sind dazu gemacht, zu sagen, Gott, hier ist diese Person. Und ich gebe sie frei und was dann auch immer passiert, ich weiß, dass du Richter bist und ich weiß, dass du gerecht bist. Und du kennst diese Person viel besser, als ich es tue und ich gebe sie dir, es ist nicht mein Job, zu richten. Es ist übrigens sehr schön, wenn du auf der anderen Seite bist und jemanden verletzt hast und diese Person sagt, hey, alles gut, ich bin nicht dein Richter, ich muss nicht Rache an dir nehmen. Es ist diese erste Reaktion, Rache zu nehmen. Und es gibt, glaube ich, eine zweite Reaktion, die ist nicht ganz so schlimm oder erstmal vielleicht nicht ganz so schlimm, aber eine zweite Reaktion, die wir enorm häufig sehen, wenn Menschen oder wir verletzt wurden, und das ist Rückzug. Ich bin verletzt worden, ich ziehe mich zurück. Ich gehe nach Hause, ich zeige mich einfach nicht mehr. Also darauf habe ich keine Lust mehr. Das sind die Leute, die siehst du einfach plötzlich nicht mehr, auch in Gemeinde. Plötzlich nicht mehr da, wo sind die hin? Ja, weiß auch nicht. Dann redest du mit ihnen nach, ja, hey, du bist nicht mehr gekommen. Ja, an dem einen Tag hat der und der hat mich nicht begrüßt, ist einfach an mir vorbeigelaufen. Und dann habe ich gedacht, jetzt komme ich nicht mehr. Wenn ich hier nicht gesehen werde, irgendeine Nummer bin, dann komme ich nicht mehr. Klingt lustig, ist es aber nicht. Es ist nämlich keine Lösung für Verletzung. Rückzug ist keine Lösung für Verletzung. Weil du haust vielleicht vor den Menschen oder vor den Sachen ab, die dich verletzt haben, aber das Ding ist ja, du bist hier drin in deinem Herzen verletzt worden. So, wenn du dich zurückziehst, bist du vielleicht weiter weg von dem Menschen, der dich verletzt hat. Aber die Verletzung ist immer noch ganz schön nah bei dir. Du kannst dich so weit zurückziehen, du kannst dich aber nicht vor deinem Herzen zurückziehen, weißt du? Du nimmst die Verletzung mit, an den Ort, wo du ganz alleine bist. Schlechteste Voraussetzung. Ja, aber der andere hat es nicht verdient. Warum sollte ich dem vergeben? Nee, da gehe ich lieber. Der hat mir das und das angetan. Meine Vergebung bekommt er nicht. Nee, ich nehme die Verletzung lieber mit nach Hause. Ich mache das mit mir selbst aus. Er soll das erstmal einsehen und um Vergebung fragen. Das Problem ist, wenn wir nicht vergeben, das ist wirklich schwer. Wenn da was in dein Leben kommt, was dich verletzt hat, ist es wie eine Last, die auf dir lastet, okay? Last, die lastet. Schlau. Und wenn du nicht vergibst, trägst du diese Last mit weiter rum. So, und wenn da jetzt einer vorausgeht, der hat dich verletzt und du sagst, nee, dem vergebe ich nicht, dann trägst du diese Verletzung die ganze Zeit einfach mit dir rum. Das Problem ist, wenn du nachtragend bist, bist du der Einzige, der die Last trägt. Wenn du nachtragend bist, bist du der Einzige, der die Last trägt. Den anderen juckt es nicht, weißt du, ob du vergibst oder nicht. Oder zumindest im ersten Moment nicht. Und du bist nicht dafür gemacht, diese Last zu tragen. Du bist nicht dafür, für keine von den beiden Varianten sind wir gemacht. Weißt du, weil am Ende sind wir entweder verbittert von diesem Gift der Rache und Unvergebenheit oder wir können nicht mehr, weil diese Last der Unvergebenheit so schwer geworden ist, dass es uns auf den Boden drückt. Es wird immer mehr, und Unvergebenheit bringt dich irgendwann so weit in Isolation, dass nur noch du da bist, alleine und der Teufel gewonnen hat. Ich glaube, Unvergebenheit bringt dich in Isolation und der Teufel gewinnt. Ein wichtiger Punkt ist jetzt Vergebung. Ne? Okay, ich hab's verstanden. Einfach vergeben, easy. Ich hatte bestimmte Situationen in meinem Leben, da wollte ich nicht vergeben. Weiß nicht, ob du das kennst, wenn du ganz ehrlich bist. Ich dachte mir so, ne, die und die Situation, der hat mich echt enorm verletzt. Der kann noch so glücklich sein, meine Vergebung bekommt er nicht. Weil ich hatte das Gefühl, nee, damit sage ich ja irgendwie so, alles ist gut, dann spürt er es nicht irgendwie und wie auch immer. Bis mir eine sehr schlaue Person mal gesagt hat, Philipp, wenn du der anderen Person nicht vergibst, hat diese Person immer noch Macht in deinem Leben. Willst du, dass diese Person Macht in deinem Leben hat? Nee, will ich nicht. Ich will nichts damit zu tun haben. Dann vergib. Dann lass los. Ich glaube, bei Vergebung lässt du den anderen los und setzt dein Herz frei. Es hat mehr was damit zu tun, dass du dich um dein Leben und um dein Herz kümmerst, als dass du irgendwas erstmal beim anderen bewirkst. Versöhnung ist nochmal ein anderes Thema. Wenn du jemanden vergibst, heißt es nicht, dass es beim nächsten Mal, hey, schön dich zu sehen, Mann. Das heißt es nicht. Versöhnung ist nochmal ein Extraschritt, wo zwei Herzen zueinander kommen, sagen, wir vergeben uns und wir wollen wieder miteinander durchs Leben gehen. Aber das kann man mögen oder auch nicht, aber Vergebung ist der Punkt, wo du dich um dein Herz kümmerst. Durch Vergebung nimmst du dem anderen die Macht, dein Herz gefangen zu nehmen. Du nimmst dem anderen die Macht, dein Herz gefangen zu nehmen. Wenn du nicht willst, dass die Person, die dich verletzt hat, dein Herz gefangen nimmt, dann vergib ihr. Weil du bekommst neuen Freiraum. Und wisst ihr, das ist keine einmalige Aktion. Es ist nicht so, dass wir heute sagen, heute vergeben wir mal allen in unserem Leben, die uns verletzt haben. Und dann warten wir ein Jahr und dann machen wir das wieder. Ich glaube, Vergebung ist ein Lebensstil, der enorm wichtig ist, dass wir den lernen und uns darin trainieren, schnell in Vergeben zu sein. Ist übrigens witzig, Vater unser, ne? Betet man immer so schnell vor sich hin. Vater unser Himmel, heilig wird dein Name. Und man achtet mehr darauf, ob man im Takt ist und hinterherkommt. Als auf das, was man gerade betet, oder? Ist dir schon mal so gegangen, mein Vater unser? Der eine betet so schnell, irgendwie alle müssen hinterher. Und dann beten wir plötzlich so einen Satz aus, der heißt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergib uns so unsere Schuld, so wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Das heißt, wir beten in dem Moment zu Gott, Gott, vergib mir so, wie ich anderen vergebe. Das heißt, in dem Moment, wenn ich ein sehr nachtragender Mensch bin, sage ich, Gott, geh bitte so nachtragend mit meiner Schuld um, wie ich mit meinen Mitmenschen nachtragend bin. Oh, muss ich den Satz jetzt auslassen, oder was? Nee, bet ihn schon, aber sei halt schnell im Vergeben. Also wenn du schnell im Vergeben bist, sagst du, Gott, so schnell, wie ich andere Menschen vergebe und sie wieder loslasse, bitte geh genauso mit mir um. Es klingt jetzt theoretisch gut. Ja, vergeben, gute Sache, können wir Jesus neuen Raum geben, super. Wie machen wir das? Was heißt es denn? Was heißt es denn konkret? Und wie kriege ich das hin in meinem Herzen? Das ist leichter gesagt als getan vergeben, oder? Wenn der Schmerz mal in dem Herzen ist, dann ist nicht so, ah ja, easy vergeben. Schmerz ist so intensiv, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn dein Herz arg verletzt wurde, ist nicht witzig. Wie kriege ich das hin, Philipp? Ich kann es doch nicht aus eigener Kraft machen. Und ich glaube, dass es da echt einen großen Schlüssel gibt. Ich glaube übrigens noch ein Tipp ist, vergeben fängt in deinem Kopf an und wandert dann in dein Herz und deine Gefühle, nicht andersrum. Manchmal denken wir so, aber ich spüre das nicht. Ich habe noch was gegen den. Ja, dann sprich's aus, dass du vergibst. Weil deine Emotionen folgen deinen Entscheidungen und nicht andersrum. Entscheide dich zu vergeben. Du wirst merken, irgendwann folgen dir deine Gefühle. Aber der viel, viel wichtigere Punkt ist, dass ich glaube, wenn wir verstehen, wie mit uns, mit unserer Schuld umgegangen wurde, Deutsch manchmal, ne? Wenn wir verstehen, was Schuld in unserem Leben ausmacht und wie dann Gott damit umgeht, wenn wir das verstehen und es tief sinkt, dass wir dann dazu fähig sind, anderen viel besser zu vergeben. Wenn wir verstehen, wie Gott mit unserer Schuld umgeht, werden wir dazu befähigt, mit anderen umzugehen. Ja, je mehr du erfährst, wie dir vergeben wurde, desto mehr kannst du anderen vergeben. Und weißt du brauchst Vergebung in deinem Leben. Weil Schuld kommt safe in dein Leben. Und die Frage ist auch bei Schuld nicht, ob sie in dein Leben kommt, sondern wie du damit umgehst. Und das ist dieser Raum hier, die Dunkelkammer. Schuld, die in dein Leben kommt. Was heißt Schuld, die in dein Leben kommt? Was heißt es, Philipp? Nein, das heißt, schau, es gibt Dinge, wo Gott sagt, hey, wenn du dein Leben so und so lebst, ich will, dass dein Leben zur Erfüllung kommt, deshalb empfehle ich dir diese Dinge. Regeln und Gesetze in der Bibel verstehen wir als Rahmen, in dem wir uns aufhalten können, wo Gott sagt, ey, ich wünsche mir so sehr für dein Leben, dass du gute Dinge erfährst. Und wenn wir dann an diesem Herzschlag Gottes vorbei handeln, sagt die Bibel, es ist Sünde, es ist Schuld. Sünde hat zwei Komponenten sozusagen. Sünde heißt Handeln am Willen Gottes vorbei, zwei Komponenten. Schuld, Konsequenz. Es kommt Schuld in dein Leben, wo du sagst, wenn du jemand anderen anlügst, dann ist das nicht gut, da kommt Schuld in dein Leben. Heißt, eigentlich steht es zwischen dir und Gott. Das ist Schuld. Gut, das kennen wir inzwischen oder vielleicht kennst du es noch nicht, aber Jesus ist genau dafür gestorben, für die Schuld. Dass die Bestrafung, die du eigentlich verdient hättest oder da, wo das zwischen dir und Gott steht, baut er eine Brücke mit Jesus und sagt, da wo jetzt eigentlich ein Graben ist, weil ich damit nicht klarkommen kann, weil das nicht passt ins Licht, verstehst du, Dunkelheit passt nicht ins Licht, dort ist jetzt Vergebung, dort ist Jesus gestorben und hat den Preis bezahlt. Schuld ist nicht mehr in deinem Leben. So eigentlich ist die Sache klar. Ich finde es so witzig, dass wir Christen, oder nicht nur wir Christen, wir Menschen allgemein, aber dennoch so ein riesen Thema daraus machen. Oder das so viel Macht in unserem Leben hat. Weil eigentlich sind die, weißt du, ich meine, eigentlich steht das schon easy, passt schon. Einfach nur, wenn wir wissen, wir werfen diese Schuld nicht in unsere Dunkelkammer, sondern wir bringen sie ans Kreuz. Aber wir werfen sie oft in die Dunkelkammer, oder? Also ich zumindest. Wahrscheinlich sonst niemand hier. Also da ist was in meinem Leben. Nee, das kann ich niemand erzählen, weil das wäre peinlich, wenn das rauskommt. Stell dir mal vor, was denken die Menschen dann von dir? Also wenn du predigst am Sonntag und dann, wenn die das und das von dir wissen. Nee, das mache ich lieber selbst mit mir aus. Das ist eine private Sache. Oh, das ist das Beste. Nee, das ist privat. Das geht nicht alle was an. Oh, wir lügen uns so gern selbst in die Tasche. Wir malen diese Dunkelkammer noch richtig schön an. Aber diese Dinge da drin gewinnen an Kraft und an Macht. Weil ich glaube, dass wenn du diese Sachen da reinsperrst, sperrst du sie weg von Gottes Gnade. Und wenn du Gottes Gnade keinen Raum gibst, gibst du dem Feind automatisch Raum damit. Du gibst Gottes Gnade keinen Raum, da reinzukommen und zu sagen, diese Sachen sind in Ordnung, sondern du gibst Raum, dass der Feind da reinkommen kann. Es nimmt dir die Freiheit. Schuld fühlt sich erstmal so klein an, weißt du, ich meine, wenn das kommt. Und irgendwann merkst du, es nimmt mehr Raum ein. Es nimmt mich mehr gefangen. Ich fühle mich weit weg von Gott. Wenn ich am Sonntag in die Kirche komme, dann tue ich eigentlich nur noch so. Ich weiß, wie das christliche Skript funktioniert. Ich komme her und bin so, danke Jesus, Halleluja. Aber eigentlich ist mein Herz voll und diese Dunkelkammer groß geworden und Gottes Wirken in meinem Leben so klein geworden. Warum spüre ich Gott nicht mehr so arg? Ist es vielleicht an der Zeit, dass du ihm neuen Raum schaffst? Ist es vielleicht an der Zeit, dass du diese Dinge mal offenlegst, die du so lange gedeckelt hast? Ist es vielleicht an der Zeit, Gnade Gottes in deinem Leben neuen Raum zu geben? Weißt du, wenn du diesen Raum öffnest, ist da keine Verdammung. Wenn du diesen Raum öffnest, ist da niemand, der dir sagt, ich wusste und jetzt bist du es nicht mehr wert, jetzt darfst du nicht mehr, schau mal. Alles, was da ist, ist endlich. Weißt du, Gott hat dir vergeben dafür. Alles ist gut. Du musst dir nicht selbst Dinge vorwerfen, die Gott dir gar nicht vorwirft. Aber wir tauschen das so gerne ein. Schuld gegen Konsequenz, habe ich vorher gesagt. Ne? Sünde, Schuld, Konsequenz. Sagen, lieber ich nehme die Schuld auf mich und habe keine Konsequenzen für mein Handeln, als dass ich jetzt, weil Konsequenz ist ja dennoch da, ne? Du lügst deinen Ehepartner an, dann bringst du es ans Licht, ist gut, die Schuld ist bezahlt, aber dennoch ist da ja ein Vertrauensbruch. Also man muss wieder neu Vertrauen schaffen. Aber die Konsequenzen zu tragen, ist langfristig gesehen viel, viel besser, weil sonst machst du dein Herz kaputt. und meiner Meinung nach auch deine Ehe. Weil irgendwann diese Dunkelkammer so groß wird, dass du sie nicht mehr schön anmalen kannst und irgendwann alles rausbricht. Und außerdem, ich weiß, ich will am Ende meines Lebens nicht mit einer riesen Schuldkammer vor Gott hinkommen, sondern sagen, Gott, hier ist mein Herz und du kennst es bereits. Er kennt es eh. Er kennt dich. Er hat ja eh so eine kleine Überwachungskammer. Weißt du, ich meine, er kennt die Kammer eh. Ich glaube, Schuld ist wie so eine 4-Plus-Karte von UNO. Habe ich von den Kids unten geholt. Es ist die kritischste UNO-Karte, oder? Darf man damit jetzt Schluss machen oder nicht? Die Standard-UNO-Frage. Und Schuld ist wie so eine Karte, die ich habe. Und wenn ich sie offen ausspiele, dann drücke ich dem Gegner richtig eins rein. Sobald ich ans Licht bringe. Aber wenn ich mir denke, nee, ich spiele die nicht aus. Ich gebe die lieber meinem Gegner so. Das ist wie wenn wir Schuld einfach in die Dunkelkammer sperren und dem Feind geben. Das Problem ist nicht, wir packen das nur da rein. Das Problem ist, der Feind liebt es, sie gegen uns auszuspielen. Ich glaube, wenn wir Dinge da reinsperren, ist es wie ein Bumerang, es kommt zurück in unserem Leben. Warum? Schuld ist die Lieblingsatmosphäre des Feindes. Diese Dunkelkammer liebt der Feind. Warum? Weil er der Ankläger ist. So, wenn du ihm die ganze Zeit Futter gibst, womit er dich anklagen kann, hat er leichtes Spiel, oder? Wenn anklagende Gedanken übrigens in deinem Kopf, in deinem Herzen sind, sind sie nicht von Gott, weißt du das? Er klagt dich nicht an. Mit was sollte er dich anklagen? Er ist schon dafür gestorben. Alles, was er macht, ist, er setzt dich frei. Wenn Anklage da ist, ist es nicht von Gott. Das möchte ich dir sagen. Denk nicht, dass in deinem Zimmer daheim, wenn da anklagende Gedanken kommen, dass es von Gott ist. Es ist nicht von Gott. Aber es ist die Lieblingsatmosphäre des Feindes. Du gibst ihm dadurch Raum. Wie gehen wir dann damit um? Schauen wir wieder in die Bibel. Jakobus 5, Vers 16. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Bekennt einander eure Schuld. Bekennt eure Sünden. Bekennt eure Schuld. Nein, du bist nicht in der katholischen Kirche gelandet. Ich denke da sofort so an dieses, ne, wie heißt das? Beichtstuhl. So, genau, Beichtstuhl. Sitze ich rein hinter einem Gitter, damit man auch ja nicht sieht. Und dann bekennt man so ein bisschen die Schuld, ne, und dann ist alles wieder gut. Ich glaube aber, das Konzept an sich ist aus der Bibelstelle richtig gut. Ich glaube, Dinge ans Licht bringen heißt, sie aus der Dunkelheit rauszuholen. Ich glaube, diese Dunkelkammer einzureißen, das mache ich jetzt nicht, sonst haben wir so ein lautes Schlagzeug. Diese Dunkelkammer einzureißen ist wichtig, damit Gottes Gnade möglichst viel Raum in deinem Leben bekommt, weißt du? Und das ist übrigens das, wie Gott mit unserer Schuld umgeht. Er macht es. Diese Dunkelkammer ist für ihn schon eingerissen, weißt du? Und wir lesen das zum Ende der Predigt in 2. Korinther 5, 21. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Hey, wie schön ist es, oder? Wie schön ist es zu wissen, ich kann mich einfach Gott hingeben, so wie ich bin. Und ich bin echt und nicht perfekt. Und ich wünsche mir das so sehr für unsere Gemeinde und für die Gemeinden in diesem Land. Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass wir nicht mehr wirklich echt sind, sondern dass wir halt das zeigen, was gefordert wird, was wir denken, was die Kirche sehen möchte. Aber es entspricht nicht der Realität. Und ich habe keine Lust, dass wir uns auf irgendeinem Level bewegen, wo eigentlich alles nur noch Fake und Maske ist. Ich persönlich habe da keinen Bock drauf. Aber ich persönlich muss bei mir anfangen, bin ich noch ehrlich. Wir lieben es, Zeugnisse zu teilen. Und ist auch gut und richtig. Zeugnisse heißt Dinge, wo Gott in deinem Leben getan hat. Und du sagst, schau mal, was Gott alles getan hat. So gut, oder? Amen. Aber ich will viel mehr im Prozess mit dabei sein. Wo ist der Punkt, wo du sagst, da struggle ich richtig? Der Punkt, wo du sagst, da fühle ich mich gerade weit entfernt von Gott. Hey, was ist, wenn wir alle Teil eines Zeugnisses werden und nicht nur am Ende irgendwie hören, das und das war gut in dem Leben, weißt du, wie ich meine? Ich wünsche mir das so sehr, dass wir offen mit Fehlern umgehen. Weil wir alle nicht perfekt sind, weißt du, der neben dir sitzt, hinter dir, vor dir, egal wie viel, 1,50 Abstand, trotzdem nicht perfekt, weißt du. Was wir jetzt machen ist, wir gehen jetzt in eine Zeit, wo du das für dich reflektieren kannst, okay? Wo du Zeit mit deinem Gott hast. Die Band wird gleich hochkommen, dann auch ein Lied spielen. Und du einfach vor deinen Gott treten kannst und sagen kannst, Gott, schau dir die zwei Räume an. Hier diese Unvergebenheit und hier diese Schuld, die in mein Leben gekommen ist. Und dann darfst du das Gott einfach hingeben. Und sagen, Gott, hier ist es alles, ich mache mein Herz auf für dich. Und was du dann machen kannst, ihr findet unter eurem Stuhl so ein kleines Becherchen für Abendmahl, da ist oben so eine kleine Oblade drin, unten Saft. Und du bist herzlich eingeladen, wenn du möchtest, dich mit dem Abendmahl dann zu erinnern, wie Gott mit deiner Schuld umgegangen ist und es neu für dich anzunehmen. Ich werde da nicht nochmal hochkommen, irgendwie den Bibeltext vorlesen. Wir werden dann irgendwann einfach dann da oben sehen, als Folie, kannst du nochmal durchlesen. Nochmal sagen, Gott, ich nehme das neu an für mich heute. Vielleicht zum ersten Mal. Wenn du daheim bist auch, hol dir noch schnell irgendwie einen Toast und Traubensaft. Dann kannst du es auch gerne daheim machen. Und damit wollen wir dann diesen Sonntag abschließen. Und ich wünsche mir das für dein Leben, dass du gut weißt, mit diesen zwei Räumen umzugehen und dass Gottes Gnade möglichst viel Raum in deinem Leben bekommt.